Guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde, Gäste. Guten Morgen. Ja, schön, mal was zu hören. Ich hoffe, ihr habt da oben noch Luft. Ja, wir hatten Dienstag Gespräche wegen den Räumen, ne? Und ihr könnt einfach weiter für uns beten. Die ganze Situation ist alles nicht mehr so einfach. Und wir brauchen einfach viel Weisheit von Gott. Und ihr könnt einfach dafür beten, dass Gott Klarheit schenkt, ob wir das tun sollen oder nicht. Mit diesen Räumen in der Brühlstraße, wenn wir das tun, dann ist das ein großer Schritt im Glauben, den wir tun. Wir haben immer dieses Bild vor Augen von den Priestern, die ins Wasser gehen und da in den Jordan, und der Jordan ist immer noch ein reißender Fluss. Man sieht nicht, dass es klappen wird. Und deswegen können wir nicht anhand dessen, dass jetzt einfach die Situation wesentlich herausfordernder ist, sagen, okay, dann ist es doch nichts. Im Moment habe ich eher den gegenteiligen Eindruck, beziehungsweise ich habe nicht den Eindruck, dass Gott sagt, schmeißt es hin, das ganze Projekt. Aber wir wünschen uns als Ältestenkreis einfach, dass Gott nochmal sehr deutlich spricht zu uns, dass wir diesen Schritt tun, nicht aus uns heraus, aus dem, was wir uns so wünschen und vorstellen, und dann einen großen Mist hineinsteuern. Wenn Gott uns da hineinführt, dann wird er uns auch da durchtragen. Und dann wird er uns genügend Geld geben und dann wird er das Ganze gebrauchen zum Segen. Für uns als Gemeinde, aber für eben auch all das, was er mit uns vorhat hier in dieser Stadt. Und ihr könnt einfach für uns da weiter beten, dass Gott uns einfach das gibt. Und wenn ihr selber irgendwie von Gott her einen Eindruck habt, ein Wort, einen Traum, dann kommt zu uns und sagt uns Bescheid. Wir sollten Gott wirklich suchen in dieser Phase auf besondere Weise, in den kommenden Wochen, damit wir dann die richtige Entscheidung treffen. Gut. Wir sind am Ende von Hosea 14 angelangt. Und bevor wir jetzt gemeinsam lesen, lass uns kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir so gesegnet sind, dass du uns so segnest, dass du uns so geliebt hast und so liebst, Herr. Du bist treu. Du bist unser Retter, du hast uns gerettet und du bist unser guter Hirte und gehst uns voran und führst uns durch unser Leben, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Und wir können dir vertrauen, wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen können. Und wir bitten dich, dass du uns leitest auf deinem Weg. Wir beten dafür, dass du in diesen ganzen Fragen der Räume, dass du uns wirklich Weisheit gibst, Jesus. Und wir beten dafür, dass du uns Räume schenkst, einfach zur richtigen Zeit, dass wir uns versammeln können, dich anbeten können als große Gemeinde und dass wir einfach den Dienst tun können, den du für uns hast hier in dieser Stadt. Jesus, wir bitten dich, dass du, ja, wir beten auch für Markus jetzt, dass du ihn heil nach Hause bringst morgen, wenn er nach Hause fliegt. Danke, dass es ihm wieder besser geht, und bitte ich, dass du ihn bewahrst. Wir beten dich an und danken dir, dass du unser Versorger bist, dass du unser Heiland bist, dass du alles bist, was wir brauchen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für dein Wort, uns Offenheit schenkst für das, was du uns zu sagen hast, und dass du uns auch Mut gibst, darauf zu reagieren, darauf zu antworten, was du uns heute bringst hier, Herr. Amen. Gut, Also, wir sind am Ende von Hosea angelangt, Kapitel 14, das letzte Kapitel. Und es ist im Grunde nochmal eine Zusammenfassung dieses Buches. Es bringt die Dinge, die Gott uns in diesem Buch bewegt hat, nochmal auf den Punkt. Und es geht gleich los in Vers 2 mit dem Aufruf des Propheten. Letztendlich diese ganzen Gerichtsbotschaften und dieses Ringen mit dem Volk, auch das Öffnen des Herzens Gottes. Gott hat sein Herz geöffnet. Gott hat an Hoseas Leben gezeigt, wie er mit dem Volk Israel handelt, wie er mit dem Volk Israel handeln will, wie er gnädig ist und barmherzig und immer noch eine Meile mehr mitgeht, wie er auch hart sein kann, aber dass seine Härte nicht bedeutet, dass sozusagen ein endgültiger Bruch stattfindet, sondern dass sein Herz immer da ist und wartet. Und das ist das, was Jesus uns geoffenbart hat vom Vater. Solange du lebst, solange diese Menschheit auf Erden lebt und wandelt, sind seine Arme geöffnet, steht er am Gartenzaun und schaut aus, ob da nicht einer zurückkommt. Das ist sein Herz. Und das ist das Herz von, was Gott uns in Hosea auf besondere Weise offenbart. Bei allen Teilen, die schwer zu ertragen waren, muss ich sagen, dass mir dieses Buch lieb geworden ist, weil es so tiefe Offenbarungen von Gottes Wesen auch enthält. Und er schließt mit dem Aufruf des Propheten, der sagt, anhand dieser Gott, der ist so wunderbar, da bleibt doch eigentlich nur eine Alternative. Kehr um. Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott. Bleib nicht auf halbem Wege stehen. Kehre um bis zum Herrn, deinem Gott. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Assur soll uns nicht retten. Auf Pferde wollen wir nicht reiten. Und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ich finde, diese Verse passen wieder so gut zu dem, was wir immer wieder im Hosea sehen. Eigentlich so eine fette, klare Parallele zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er sitzt da in seiner Schweinegrube und der Heilige Geist spricht zu seinem Herzen. Kehr um, bis zu deinem Vater, bis nach Hause. Du bist gestürzt durch deine Schuld. Nimm Worte mit. Er nimmt sich vor, was er dem Vater sagen will. Ne? Er legt sich sozusagen sein Sprüchlein zurecht und sagt zu ihm, vergib alle Schuld, nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Assur soll uns nicht retten, auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Er hat sich abgekehrt davon, von dem, wo er seine Hoffnung drauf gesetzt hat. Auf ein Leben in Saus und Braus, mit dem, was er so in den Taschen hatte. Und auf diesen Typen da, der ihm dann diese Arbeit vermittelt hat, bei den Schweinen, diesen Bürger des anderen Landes, auch auf ihn will er nicht mehr sein Vertrauen setzen, sondern auf den Vater, auf die Güte seines Vaters. Auf die kann er sich verlassen, deswegen geht er nach Hause. Und das hat er sich vorgenommen, da in der Schweinegrube, wo er gesessen hat. Und so spricht auch Hosea zu seinem Volk, zum Volk Israel. So spricht der Geist Gottes zu Israel, dem Volk Gottes. So spricht der Geist Gottes zu der Gemeinde Gottes. So spricht der Geist Gottes zu den Kindern Gottes. So spricht der Geist Gottes zu dir. Kehr um bis zum Herrn, deinem Gott. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Du bist nicht gestürzt, weil der Boden irgendwie so ein bisschen schlammig war oder da irgendein fieser Kerl einen Stein hingelegt hat, worüber du gestolpert bist. Du bist durch deine eigene Schuld gestürzt. Und das ist oft so schwer zu akzeptieren, wenn man irgendwie in Problemen drin hängt, wenn man irgendwie plötzlich in einer Situation sich wiederfindet und man weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass man sich so fern von Gott fühlt, dass einem alles über den Kopf wächst. Man weiß gar nicht, was das alles soll und warum und wieso. Und anstatt zu jammern und zu klagen, wie wir das normalerweise tun als Menschen und die Schuld irgendwo zu suchen, in irgendwelchen Umständen oder sonst was, sagt der Heilige Geist, du weißt doch, da ist etwas, wo du selber auch versagt hast. Das musst du doch nicht wegdiskutieren oder wegerklären. Wisst ihr, dass wir so oft von Sünde und Schuld reden, das mag manchen echt nerven. Aber ich glaube, dass das genauso ist wie jemand, der krank ist, der eine chronische Krankheit hat. Du kannst so leben, als ob du diese Krankheit nicht hättest und kannst es wegdiskutieren, aber dennoch ist sie da. Und du kannst dein Leben darauf einstellen, dass diese Krankheit dein Leben nicht bestimmt, dass dein Leben nicht von dieser Krankheit vernichtet wird, sondern dass du einen Lebensstil pflegst, der dieser Krankheit keinen Raum lässt, sich zu entwickeln, zu entfalten. Wir sind Sünder, sagt uns das Wort Gottes, als Menschen. Und es wird uns auch gesagt, dass dieses Sündersein nicht dadurch weggenommen wird, dass wir uns bekehrt haben. Es ist der alte Mensch. Der alte Mensch, den wir kreuzigen sollen. Aber es wird uns auch gesagt, da gibt es in uns etwas, das versucht immer wieder, dass wir doch der Sünde uns zur Verfügung stellen. Es gibt sowas in dir, es gibt sowas in mir. Und das führt uns immer wieder dazu, dass wir sündigen. Wir sind nicht sündlos. Und wir brauchen immer wieder seine Gnade. Wir müssen darin beständig wandeln, umzukehren. Denn wenn du darin wandelst, wird die Sünde keine Macht mehr über dich haben. Wenn du im Licht wandelst, dann ist die Sünde nicht etwas, was dich packt und nicht mehr loslässt und du kommst nicht raus und sagst, ich kann aber nicht anders, sondern du gewinnst Kraft, Versuchung zu überwinden, wenn du darin wandelst, deine Sünde zu bekennen, wenn du darin wandelst, immer wieder umzukehren bis zum Herrn, deinem Gott, wenn du dranbleibst an ihm, mit ihm gehst, ihm nachfolgst, eng, an dem Hacken ihm klebst. Und wenn du hingefallen bist, aufstehen. Aufstehen. Und wieder hinterhergehen. Dass du den Anschluss nicht verlierst, nicht liegen bleiben. Und das Wort sagt uns im Hebräer, und das haben wir in der Bibelstunde gelesen, wir sollen mit Freimut in den Tempel gehen. Hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir sollen das in Anspruch nehmen, diese Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und wir sollen darin bleiben, in der Gemeinschaft mit Gott. Sünde trennt dich von der Gemeinschaft mit Gott. Du liegst dann in der Schlammgrube oder in der Matschepfütze, bist dreckig und kommst nicht weiter. Und Gott dreht sich zu dir um und sagt, komm doch raus, komm, komm her, ich will dich sauber machen, ich will dich reinigen, dass wir weitergehen können. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Und es ist nichts Schweres. Es ist auch nichts Schlimmes. Umkehr ist so ein wunderbares Privileg. Gott sagt, ja, du darfst umkehren, du darfst neu anfangen. Ich gebe dir heute wieder eine Chance, neu anzufangen. Du kannst heute wieder ganz frisch neu anfangen, sagt er jeden Tag zu dir und zu mir. Aber wichtig ist, dass wir diese Umkehr, dass sie vollständig wird, dass sie nicht irgendwo, dass wir nicht irgendwo stecken bleiben, dass wir nicht anfangen, stehen zu bleiben und wieder zurückzublicken. Wisst ihr, warum das auch wichtig ist? Weil, wenn wir nicht voll umkehren, dann hat die Sünde immer noch Anrecht auf uns. Dann fängt der Teufel auch wieder an, uns anzuklagen und uns diese alten Dinge vor Augen zu führen. Und er fängt auch an, uns wieder in diesem Bereich auch wieder zu versuchen. Ganze Sache machen. Und wisst ihr, wir brauchen nichts bringen. Wir brauchen nicht zu Gott gehen und sagen, okay, ich habe jetzt mein Leben geändert, ne? Und jetzt mache ich nur noch Gutes. Jetzt kann ich ja zu dir kommen und dann vergibst du mir. Gott vergibt uns, bevor unser Leben sich geändert hat. Wenn du sagst, oh, ich kriege das alles nicht hin, ich komme da nicht raus, sage ich dir, du kommst da auch nicht raus. Aber Gott will dir helfen, da rauszukommen. Gott will deine Hand nehmen und dich rausreißen. Du kannst zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib, das ist alles so Mist hier. Vergib mir meine Schuld. Nehmt Worte mit. Du kannst ihm nichts geben, keine Taten, keine Werke, keine Opfer kannst du ihm bringen. Das Einzige, was du ihm bringen kannst, ist die Entscheidung, ihm zu vertrauen. Von ganzem Herzen. Das ist wichtig, dass du diese Entscheidung in deinem Herzen triffst. Diese Entscheidung. Wir haben auch von den zwei Seelen gesprochen, auch vor einigen Sonntagen. Na, wo eine Scheidung ist in unserem Herzen. Und wir entscheiden uns. Wir heben die Scheidung auf in uns. Und wollen ganz ihm vertrauen. Kehren ganz zu ihm um. Sagen ganz, ja, ich vertraue dir. Und da steht hier, was sagt er hier in Vers 4? Assur soll uns nicht retten. Auf Pferden wollen wir nicht reiten. Und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sage unser Gott. Drei Dinge zählt Hosea hier auf. Er sagt, ich will mich nicht mehr mein Vertrauen setzen auf irgendwas, was in dieser Welt mächtig ist, was Macht hat in dieser Welt. Na, in diesem Fall ist es eine politische Größe, die Großmacht. Darauf will ich mich nicht stützen, wodurch die Leute meinen, dass sie Rettung empfangen in dieser Welt. Viele Leute laufen rum und haben so ihre, es gibt so Mainstream-Retter. Na, und wir haben viel von diesen Dingen gesprochen, was das sein kann, was Hosea meint mit fremden Göttern, mit Götzendienst. Davon haben wir viel gesprochen. Mächte sollen uns nicht retten. Irgendwelche Retter in dieser Welt, die können uns nicht helfen. Irgendwelche Menschen können uns nicht helfen. Gott kann sie gebrauchen als Werkzeug, aber wenn du dein Vertrauen auf Menschen setzt, dann bist du verflucht, sagt das Wort Gottes. Du wirst es wird nichts fruchten am Ende. Setz dein Vertrauen auf Gott allein. Assur soll uns nicht retten. Auf Pferden wollen wir nicht reiten. Was bedeutet das? Die Pferde, das sind unsere Möglichkeiten, die wir so haben. Ja? Pferde sind ein Ausdruck von Kraft, von Stärke. Das sind die Pferde, die in unserem Stall stehen. Ja? unsere finanziellen Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten. Ich will nicht auf die eigene Stärke bauen. Ich weiß, dass das nichts bringt, dass das am Ende nichts bringt. Und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Hier wird gesprochen von dem, und ich glaube, dass das eine ganze Menge von uns so geht. Wir definieren uns heute vielfach, Menschen definieren sich heute vielfach über das, was sie tun. Wenn ich etwas Großartiges tun kann, dann bin ich jemand Großartiges. Und ich sage dir, das ist die Logik des Widersachers, der dich dazu führen will, dass du dich anstrengst und am Ende mit leeren Händen dastehst. Du bist etwas Großartiges, weil Jesus dich liebt. Du bist etwas Großartiges, weil der allmächtige Gott sich Zeit genommen hat, dich wunderbar zu machen. So ein kleines, niedliches Würmchen. Mit so einer wunderbaren, also Psalm 139 kennt ihr doch alle. Wunderbar hast du mich gemacht. Ich kann das gar nicht begreifen. Und darüber hinaus, Gott ist Mensch geworden, so wie du. So sehr liebt er dich und hat deine Schuld, all deine Sünde, von so einem kleinen Würmchen im Universum hat er auf sich genommen, dieser große, mächtige Gott, um ewige Gemeinschaft mit dir zu haben. Zeigt dir das nicht, dass du so unglaublich großartig und wertvoll bist in Gottes Augen? Was willst du denn noch tun, um deinen Wert zu steigern? Was willst du denn noch Großartiges tun? Zum Machwerk deiner Hände sagst du, das ist mein Gott. Nein, Israel soll es aufgeben, das Volk Gottes soll es aufgeben, sich durch seine Werke zu definieren. Es ist gut, Gutes zu tun, gute Werke zu tun. Es ist gut, wenn viele gute Werke da sind in deinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde. Aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist der Gott, der uns geschaffen und erlöst hat. Er soll unser Retter sein und zu ihm wollen wir zurückkehren. Und da, wo du das getan hast, wo wir das getan haben, da ist das Schuld, da ist das Sünde. Wir begehren gegen das auf, was Gott uns gegeben hat. Und da gilt es umzukehren. Und hier steht, denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Das ist so schön. Gott ist ein Gott, der sich der weisen Kinder erbarmt. Der Kinder, die keinen Vater, keine Mutter haben. Sei es, dass sie umgekommen sind, dass sie nicht mehr leben, oder sei es, dass sie nicht in der Lage sind, Vater und Mutter für ihre Kinder zu sein. Ich finde das sehr schön, dass wir demnächst ein Treffen haben mit allen, die in der Gemeinde Kinder aufgenommen haben und sich um Kinder kümmern, die keine Eltern haben oder deren Eltern sich nicht um sie kümmern können. Und das ist eine herausfordernde Arbeit, ein herausfordernder Dienst. Die brauchen unser Gebet, unsere Ermutigung, unsere Unterstützung, diese Geschwister. Sie tun wirklich ein wunderbares Werk, was Gott liebt. Er ist wirklich ein Gott für die Waisen und Witwen. Aber wie meint Gott das hier? Er meint es, dass wir so sind. Wir sind Waisen, Kinder. Wir haben einen Vater, den wir aber verlassen haben. Der verlorene Sohn sitzt in der Schweinegrube. Sein Vater ist nicht mehr da. Er ist wie ein Kind ohne Vater. Er hat gesagt, mein Vater ist gestorben für mich. Ist uns das klar, dass wir einfach nur kleine Waisenkinder sind? Da gilt es, allen Stolz fahren zu lassen. Aber Gott sieht auf uns mit Erbarmen. Es ist so, wir sind Waisenkinder, ob wir das glauben oder nicht. Aber er sieht mit uns auf Erbarmen. Er möchte uns segnen. Er möchte für uns Vater sein. Er möchte unser Vater sein. Er möchte mit uns in einer Familie leben. Dazu hat er uns hier die ganze Zeit eingeladen. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier gesagt habe. Na, komm doch nach Hause, in das Haus Gottes. Du darfst als Kind Gottes leben, in der Familie Gottes. Nicht nur sagen, ja, Gott ist mein Vater. Oder na, glauben abstrakt, ja, Gott ist ja unser Vater. Oder irgendwie das Vaterunser mitsprechen. Nein, sondern wirklich erleben, erfahren, Gott ist mein Papa und ich kann ihm vertrauen. Wirklich in dieser tagtäglichen Beziehung mit meinem Papa zu leben, als Kind Gottes, das wünscht er sich so sehr. Da ruft er uns, kehr um, bis zum Herrn, deinem Gott. Und jetzt sehen wir nochmal, das ist so ein wunderbarer Vers, Vers 5. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Du brauchst nicht denken, oh Mann, kann Gott mich überhaupt noch lieben, so wie ich bin? Geht das überhaupt? Ich sagte, ja, das geht. Warum? Weil Gott fähig ist, im Gegensatz zu dir und mir, aus freiem Antrieb zu lieben. Du musst nicht, und das ist so, ich muss am Freitag, ist mir dieses Lied so nochmal so nahe gekommen, von Johannes Nitsch, der schon lange beim Herrn ist, der gesungen hat, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Ich muss dir nicht beweisen, dass ich besser werden kann. Er liebt mich aus freiem Antrieb. Das hat er auch Israel gesagt. Er hat gesagt, weißt du, warum ich euch liebe, Volk Israel? Nicht, weil ihr so toll seid. Nicht, weil ihr das größte Volk seid. Ich liebe euch einfach so. Ich habe mich dazu entschieden, euch zu lieben. Punkt. Wir fragen immer nach der Ursache, weil diese Welt besteht doch aus Ursache und Wirkung. Und was ist die Ursache dafür? Und Gott ist derjenige, der etwas tun kann ohne Ursache. Er selbst ist die Ursache. Er ist die Liebe. Weil er die Liebe ist, liebt er dich. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Aus freiem Antrieb will ich sie lieben. Das ist so ein wunderbarer Gott, der dir heute Morgen sagt, ich liebe dich. Egal, was du über dich denkst oder was andere über dich denken, ich liebe dich. Glaub mir doch. Komm in meine Arme. Wisst ihr, wenn meine kleine Susanne, die ist noch irgendwie, manchmal sage ich, hier, ne, komm. Und dann stratzt sie irgendwie ganz bewusst in eine andere Richtung. Irgendwie so. Kapiert das noch nicht so ganz, was ich so will von ihr. Ihr Liebe schenken will. Hat gerade kein Bedürfnis da, Liebe. Und dann wiederum sind Situationen da, da ist sie völlig, ne? Dann will sie unbedingt, ne, auf dem Arm oder so, ne? Gott liebt dich und er möchte dich in seine Arme nehmen. Und sagt, komm, stratz doch nicht vorbei, sondern komm in die Arme Gottes. Er will dich aus freiem Antrieb lieben. Denk nicht darüber nach, was vielleicht irgendwie seine Liebe zu dir beeinträchtigen könnte oder was weiß ich. Komm doch einfach, geh doch einfach. Und wenn du selbst merkst, da ist etwas in mir, das ist so, das widerstrebt, dann sagt Gott, ich will deine Abtrünnigkeit heilen. Ich will dich stark machen. In der Gemeinschaft mit dir wirst du mehr und mehr gesunden. Du wirst stärker. Deine Abwehrkräfte gegen diesen Virus, Sünde, werden stärker und stärker werden, sodass dieses Virus dich überhaupt nicht mehr beeinflusst. Dass dein Leben, ja, dass du vielleicht zu einem Punkt kommst, wo man sagen kann, ja, da ist so eine Kraft da, hätte man nie geglaubt. Na, wir haben das, Leute, die in Indien oder aber auch hier, ne, Leute, die, was weiß ich, schlimme Viren haben, wie AIDS oder Hepatitis B oder irgend sowas. Und Gott schenkt Heilung, sodass dieses Virus, es ist zwar noch da, du kannst es noch nachweisen, ja, es ist noch vorhanden, aber es wirkt sich überhaupt nicht aus auf das Leben. Da ist Kraft da, da ist Freude da, du kannst alles machen, bist nicht mehr eingeschränkt. Wunderbar. Dahin will Gott uns führen, dahin will Gott uns heilen. Und wodurch werden wir geheilt? Ich glaube, nur in der Nähe Gottes, in der Gemeinschaft mit ihm, werden wir heil. Deswegen ganz zum Herrn zurück, in seine Arme, seine Liebe aufsaugen, Tag für Tag. Wenn du das nicht tust, dann werden deine Abwehrkräfte wieder schwächer und das Virus kommt wieder in Gang. Und es schwächt dich mehr und mehr. Wisst ihr, wir müssen uns das klar machen. Wir haben geistlich AIDS. Alle zusammen. Wisst ihr, und jemand, der diesen Virus hat, der muss kämpfen. Der muss mit dieser Krankheit umgehen. Der kann nicht so leben, als ob er das nicht hätte. Sondern er muss sich damit auseinandersetzen und muss etwas tun, damit diese böse Krankheit ihn nicht zerstört. Wir haben auch ein Virus, Geschwister. Und wir müssen richtig damit umgehen. In der Nähe, in der liebenden Gemeinschaft mit dem Vater, wird dieses Virus so schwach, weil unsere Abwehrkräfte so stark geworden sind, dass es sich nicht mehr entfalten kann, dass es keine Macht mehr entfalten kann, dass es uns nicht mehr beeinflusst. Denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Geschwister, das will ich jetzt einfach noch mal ganz kurz ansprechen. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Wie wirkt sich der Tau aus? Er ist ganz sanft. In der Nacht kommt er. Es ist kalt geworden und die feuchte Luft schlägt sich nieder auf den Pflanzen. Du bist so eine kleine Pflanze und der Tau legt sich nieder auf deine Blätter und er läuft so, rinnt so langsam runter, na, bis in die Erde hinein und deine Wurzeln können das dann aufsaugen. Ich bin der Tau, bin ganz sanft und ich gebe dir zu trinken. Das Wasser, was du brauchst. Und was macht das Wasser? Was macht der Tau? Blühen soll es wie die Lilie. Israel soll blühen wie die Lilie. Es macht aus dir eine schöne Lilie, dieser Tau. Und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Es kehren zurück, die in seinem Schatten wohnen. Sie werden wieder Getreide anbauen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Das sind alles so Bilder, die uns nicht so unheimlich viel sagen. Aber vielleicht so ein bisschen einen Eindruck kann man kriegen. Ne? Das ist saftig und da sprießt es. Ich meine, wir befinden uns jetzt noch im Winter. Ne? Denk doch mal an den Mai, wenn alle Bäume ausschlagen, wenn es alles grün wird
Und dann im Juni, wenn dann die Rosen, die Blumen blühen alle ganz, wenn ich an unseren Garten denke, dann sprießt das alles und dann wuchert das alles und du kriegst das kaum, wirst dem kaum Herr, du musst überall was abschneiden, damit das nicht alles zuwuchert. Ne? Fruchtbarkeit. Der Tau wirkt das. Gott, ich bin der Tau, sagt Gott. Ich bin derjenige, der dieses Wasser hat, wodurch alles zum Blühen kommt, wodurch die Pracht entsteht. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Oh, Halleluja, wenn wir das sagen können. Was soll ich noch mit den Götzen? Musste so denken, ich war so genervt. Am Freitag oder so bin ich mit dem Auto losgefahren und dann bin ich zur Tankstelle gefahren, tanken. Bin so in die Tankstelle rein und habe gedacht, oh, jetzt könntest du dir noch was Süßes kaufen oder dies oder das. Und habe so gedacht, scheiße. Ey Mann, man wird hier die ganze Zeit, wird einem aufgedrängt, irgendwas zu kaufen. Irgendwas, du brauchst jetzt noch irgendwas Süßes oder du musst jetzt irgendwie noch was. Ey Mann, warum kann ich nicht Friede und Freude darin? Diese Welt überflutet uns immer mit allen möglichen Angeboten. Sie wollen alle irgendwie unser Bestes. Dabei wollen sie alle nur was von uns haben. Sie wollen nur unser Bestes haben. Oh, das hat mich so genervt in dem Moment. Was sollen mir die Götzen? Aber ich merke, wie ich darauf konditioniert bin. Wie ich darauf so eingestellt bin. Aber das will ich nicht mehr. Ich will, dass dieser Tau mich so drängt, dass ich blühe und gar keine Sehnsucht mehr habe. Mit Ephraim sage, was sollen mir die Götzen? Weg damit! Und Gott sagt, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Oh, was sagt er hier noch in der Anmerkung? Man kann es auch übersetzen mit, ich habe ihn erhört und ihn beglückt. Ja, Halleluja, ist das schön. Ich bin wie ein grüner Wacholder, nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade. Die Gerechten werden darauf gehen. Die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Lass uns doch einfach ein bisschen Zeit nehmen jetzt und das tun, was Gott uns sagt. Gott möchte, dass du heute ganz umkehrst, den Weg ganz zu Ende gehst, bis zum Herrn. Dass du dein Vertrauen ganz auf ihn setzt und mit Israel wegschmeißt. Die Mächte in dieser Welt, die Rettungsverheißungen dieser Welt, Menschen, auf die du dich stützt. Deine eigenen Kräfte und Fähigkeiten und Möglichkeiten, dein eigenes Tun, deine eigenen Leistungen einfach wegzuschmeißen und dich in die Arme des Vaters hineinzuwerfen, dich lieben zu lassen, das will Gott tun, dir Liebe schenken. Wie sagt Paulus das so schön? Die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgießen. Das will er heute Morgen tun. Was steht hier noch? Der Tau sein. Was sagt Jesus in Johannes 7, 37? Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Besteht jetzt einfach die Möglichkeit, wir wollen einfach uns der Zeit nehmen, des Gebets, werden vielleicht dabei auch ein bisschen Möglichkeit haben, durch Lieder auch Gott anzubeten.
besteht aber auch die Möglichkeit, mit sich beten zu lassen. Ich bin hier vorne, es ist immer schwer, nach vorne zu kommen, es ist immer so, dann sehen einen ja alle. Aber ey, ich blende das aus. Es geht darum, dass du zu Gott kommst. Und du musst auch nicht nach vorne kommen, dass ich mit dir bete. Du kannst auch auf deinem Platz sitzen bleiben und dich von Gott tränken lassen, zu Gott umkehren. Ganz. Oder da ist auch, wo ist denn Peter? Ich sehe Peter gar nicht. Da oben ist Peter, siehst du, da brauchst du gar nicht ganz runterkommen, kannst du Peter gehen. Oder wo ist Mathis? Ach, der ist hier unten, genau. Und ja, oder aber auch ein Bruder, eine Schwester, zu der du sowieso eine enge Beziehung hast, wenn sie nicht ganz so weit weg von dir ist und du nicht durch alle Reihen stochern musst, zu ihr hinzukommen, zu ihm hinzukommen. Neben dir sitzt dein Ehepartner, betet zusammen füreinander. Was? Das ist witzig. Ja? Habe ich irgendwie? Ja, wenn du einen hast, natürlich. Klar, ja, ist doch klar. Logisch. Lass uns das doch jetzt tun. Und lass uns einfach darauf vertrauen, dass Jesus uns seinen Geist gibt, dass Jesus seinen Geist ausgießt in unsere Herzen, uns das gibt, was wir brauchen, was wir suchen. Seine Liebe in uns ausgießt. Uns heilt von unserer Abtrünnigkeit. Uns seine Liebe zeigt. Uns deutlich macht und zu unserem Herzen spricht, deine Sünde ist dir vergeben. Liebe dich. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich werde dich auch immer lieben. Lass uns mit Worten kommen und uns entscheiden, unsere Sünde loszulassen und ihm ganz zu vertrauen.